Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Ja, heute ist Palmsonntag. Es erinnert uns daran, wie Jesus auf den Esel reitend in Jerusalem eingezogen ist und so bejubelt wurde von einer Menschenmenge als den König und ihn verehrt hat. Und ein paar Tage später sah es ganz anders aus. Am Kreuz war Jesus gestorben. Und doch wissen wir, Jesus war und ist ein König. Er hat am Kreuz den größten Sieg vollbracht, ist auferstanden, aufgefahren und er regiert jetzt zur Rechten Gottes. Und ihn wollen wir auch ehren mit unseren Liedern als König. Als erstes Lied die Nummer 28. Die Nummer 28 in unserem Liederbuch. Als Psalm haben wir heute keinen Text aus dem Alten Testament, sondern aus dem Neuen Testament, den sogenannten Christushymnus. Es ist Anbetung und Bekenntnis zugleich. Wir beten miteinander diese Worte. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir beten weiter. Und Herr Jesus, dich ehren wir als unseren Erlöser. Dich ehren wir als unseren Herrn und König. Und wir bitten dich auch, dass du uns dazu stärkst, auch in der kommenden Woche, das zu bedenken, was du für uns getan hast. Und danke, dass du auch unser Leben darauf prägen kannst, dass wir dich auch in unserem Leben König sein lassen. Danke, dass du hier in unserer Mitte bist, so wie du es versprochen hast. Und wir bitten dich, dass du uns segnest durch dein Wort. Segne du das Reden und das Hören. Amen.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich weiß nicht, ob Sie die besonderen Plätze hier vorne schon entdeckt haben. Sie sind rot gepolstert. Also, das sind die Plätze für die Demütigen. Ja, die es wagen, in die erste Reihe zu sitzen. Also, ich sage ja nichts zu euch Schwestern, die ihr alle da hinten sitzt. Ja, also nochmal herzlich willkommen, auch alle miteinander, vorne und hinten und auch auf der Empore. Es ist ja jetzt schon einige Wochen her, dass wir hier in der Bibelstunde mit dem Buch Nehemia begonnen haben. Aber vermutlich sind nicht alle von Ihnen damals auch in der Bibelstunde gewesen oder Sie erinnern sich auch nicht mehr an Einzelheiten. Deshalb möchte ich gern am Anfang einen kleinen Rückblick auf die Kapitel 1 und 2 halten und Sie noch einmal nach Susa ins Jahr 445 vor Christus mitnehmen. Nehemia, Mundschenk des Perserkönigs Artasasta, erhält eines Tages Besuch von seinem Bruder Hanani aus Juda und erfährt von ihm, dass es seinen Landsleuten noch nach Jahren nach ihrer Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft in der Heimat nicht gut geht. Der Tempel war zwar inzwischen aufgebaut, aber die Stadtmauer von Jerusalem lag immer noch in Trümmern. Und Gottes Volk war von Feinden bedrängt und ohne Perspektive für die Zukunft. Nehemia ist tief betroffen über das, was er hört. Er weint und betet 3 Tage lang und in dieser Zeit legt ihm Gott die Last für Jerusalem ganz tief ins Herz. Schließlich reist er 4 Monate später unter der guten Hand Gottes und auch mit Unterstützung des Perserkönigs nach Jerusalem. Und dort verschafft er sich zuerst einen eigenen Überblick über die Situation und erkennt, dass nicht nur die Mauern in Trümmer liegt, sondern auch das geistliche Leben seiner Landsleute. Diese hatten sich aber wohl inzwischen an die desolate Situation gewöhnt und waren mit den bestehenden Verhältnissen zufrieden, auch die Priester. Nehemia dagegen ging es um die Ehre Gottes, so wie es auch Jesus immer um die Ehre seines Vaters ging und um die Verherrlichung seines Vaters. Eins müssen wir auch sagen, Nehemia sah die Lage nüchtern. Er sieht auf der einen Seite die Realität der Zerstörung, aber er weiß auch um die Macht Gottes. Und weil Nehemia nicht nur die Zerstörung sieht, sondern zugleich auch die Macht Gottes und mit dieser Macht Gottes rechnet, lässt er sich auch nicht entmutigen, sondern er will seine Brüder für die Schau einer intakten Stadtmauer gewinnen, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. Und es tut er mit diesen Worten: Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Auch von Feinden ist in Kapitel 2 schon die Rede. 2 von ihnen werden namentlich genannt. Und diese verdroß es sehr, dass da einer gekommen war, der für die Juden Gutes wollte. Und hier steigen wir nun in Kapitel 3 wieder ein. Und ich lese aus Kapitel 3 zunächst einmal nur den ersten Vers. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber auch weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Man fragt sich, warum konnten die geistlichen Leiter das Volk nicht schon bisher motivieren? Hatten sie resigniert? Erwarteten sie nichts mehr von Gott? Und an der Stelle habe ich mich auch gefragt, wie ist denn bei uns? Haben wir uns auch an vieles gewöhnt und erwarten von Jesus kein Eingreifen mehr in unsere Verhältnisse und in unsere Nöte? Der Nehemia findet sich mit den bestehenden Verhältnissen nicht ab. Und in unserem Kapitel werden nun 42 Baugruppen genannt, 18 Arbeiter einzeln mit Namen aufgeführt. Die Folie brauche ich eigentlich erst später. Danke. 9-mal taucht in diesem Kapitel das Wort Bauten auf, in der Bedeutung von Wiederaufbauen. 37-mal kommt das Wort Besserten aus vor, aber nicht im Sinne von Übertünchen oder Zudecken oder Verdecken, sondern im Sinne von Stark und Festmachen. Wir haben zu Hause immer selber tapeziert. Das kennen einige von euch vielleicht auch. Und die Aufgabe meines Vaters war, nachdem wir Frauen die alte Tapete abgemacht hatten, mit Spachtelkitt die Risse in der Wand zuzuspachteln. Das heißt zuzudecken, dass man sie nicht mehr sah. Der Nehemia, er wollte keine notdürftig ausgebesserte Mauer, die keinen Schutz mehr bot und bald auch wieder einstürzen würde. Und deshalb mussten außer der Mauer auch die vom Feuer zerstörten Tore neu gemacht werden. Tore waren es, die Sicherheit der Bewohner in einer Stadt bedeutsam machten. Und an den Toren konnte man kontrollieren, wer in die Stadt kam und wer die Stadt wieder verließ. Und jetzt wäre es schön, die Gesamtübersicht. 10 Tore werden nun in diesem Kapitel genannt, 2 weitere in Kapitel 12 noch erwähnt. Und die Beschreibung Nehemias, die geht nun vom Schaftor aus, und jetzt kennt ihr die kleinere, ja, vom Schaftor aus, das ist das heutige Stephanstor. Wir haben es vorhin in Vers 1 gelesen und sie endet auch dort. Also der Rundgang beginnt oben beim Schaftor, endet auch wieder beim Schaftor. Und obwohl Nehemia im Grunde mit jedem beliebigen Tor hätte anfangen können, lenkt dieses Tor doch unseren Blick auf Jesus. Das A und das O, der Anfang und das Ende. Von dem Johannes der Täufer sagte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und da ist jetzt wieder der Bezug zum Schaftor. Nahe dem Schaftor befand sich der Viehmarkt. Noch heute treiben die Beduinen dort ihr Vieh durch dieses Tor und bestimmt wurden zu damaliger Zeit auch die Opfertiere zum Brandopferaltar des Tempels geführt. Danach folgt das Fischtor und an das Fischtor schloss sich schließlich das alte Tor an. Und dieses alte Tor, das bedeutete den Durchgang von der Altstadt in die Neustadt Jerusalems. Und dieses Tor war wohl ganz besonders zu fallen und bildete auch noch ein oder war auch noch ein Ecktor. Das Taltor, das führte dann ins Hinnomtal hinaus. Und auf diesem Tor oder an diesem Tor begann Nehemia damals bei seiner Ankunft in Jerusalem seine nächtliche Inspektion. Die hier tätigen Arbeiter bauten einen großen Teil, einen großen Mauerabschnitt aus bis zum Misttor. Als nächstes folgt das Quelltor oder auch das Brunnentor. Und in der Nähe dieses Tores lag ein Teich, der heute unter Schutt begraben liegt. Wir können uns gut vorstellen, dass zu damaliger Zeit an diesem Tor ein reger Betrieb herrschte. Denn Quellwasser war damals und ist bis in heutiger Zeit im Orient eine Kostbarkeit. Dann gab es noch ein Wassertor, durch das die Tempeldiener das Wasser für den Tempel brachten. In Vers 26 dann folgt das Rosstor. Das Rosstor schloss unmittelbar an das Königshaus an. Und es war wohl auch das Tor, durch das das zu den Pferdeställen Salomos führte. Das Osttor in Vers 29, es lag, wie schon der Name sagt, gegen Osten und führte direkt zum Tempel und befand sich wahrscheinlich an der Stelle, an der das heutige goldene Tor liegt. Das ist ja ein bekanntes Tor, wenn wir schon einmal nach Israel und nach Jerusalem gereist sind. Und schließlich kommt noch das Ratstor in Vers 31. An diesem Tor wurde Recht gesprochen und Gericht gehalten. Jetzt sind wir wirklich in einem Schnelldurchgang durch diese auszubessernden Tore und Mauerabschnitte gegangen. Und bevor wir uns jetzt auch noch die Bauleute näher anschauen wollen, singen wir, um uns einen kleinen Eindruck zu vermitteln, wer alles am Werk war, lese ich jetzt auszugsweise einige Verse aus diesem Kapitel 3. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne Sena. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Das Taltor bauten Hanun und die Bürger von Sanoach. Sie bauten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel und 1000 Ellen an der Mauer bis an das Misttor. Das Misttor aber baute Malkia, der Sohn Rechabs, der Vorsteher des Bezirks von Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Aber das Quelltor baute Shalun, der Vorsteher des Bezirks von Mizpah. Er baute es und deckte es und setzte seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel, dazu die Mauer am Teich, der Wasserleitung bei dem Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt Davids hinabführen. Oberhalb des Rosttors bauten die Priester, ein jeder gegenüber seinem Hause. Nach ihnen baute Zadok, der Sohn Immers, gegenüber seinem Hause. Nach ihm baute Schemaja, der Sohn Schichanjas, der Torhüter des Osttores. Ich denke, Sie haben bereits auch aus diesen wenigen Versen gesehen und entnehmen können, dass die einzelnen Bauleute aus ganz verschiedenen Berufsgruppen und aus ganz verschiedenen Gegenden kamen. Da ist von Priestern und Leviten die Rede, von Tempeldienern und Goldschmieden, von Krämern und Salbenmischern, von Männern und Frauen, von Starken und Schwachen. Und wenn Sie vielleicht gedacht haben, da ist ja nichts von Maurern und Steinmetzen und sonst zünftigen Handwerkern die Rede. Es war tatsächlich so. Gott setzt ganz verschiedene Leute zum Bau seines Reiches ein. Und er kann auch ganz verschiedene Leute dazu gebrauchen. Alle packten sie mit an. Alle klopften Steine ab und trugen sie miteinander zum Baugerüst, unabhängig von Rang und Namen. Und alle setzten sich ein mit der ihnen zur Verfügung stehenden Kraft und mit den Fähigkeiten, die sie hatten, die einzelnen mehr und die anderen weniger. Und alle miteinander hat eines vereint, nämlich dass sie Knechte des Herrn waren, die eine Gemeinschaft bildeten und im Bewusstsein der Größe Gottes am Werk waren. Kapitel 2, Vers 20 lasen wir damals: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Der Gott des Himmels, das war die Größe Gottes. Und in dem Bewusstsein waren sie am Werk. Kein anderer wird's tun. Und so hat sie auch ein gemeinsames Ziel miteinander verbunden. Wir wollen uns aufmachen und die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Und vielleicht ist Ihnen auch aus diesen wenigen Versen schon die Einsatzfreude aufgefallen, mit der sich die Einzelnen einbrachten. Jeder nahm seine Platzanweisung tapfer an. Keiner war mit seiner Einsatzstelle unzufrieden. Und es ist durchaus nicht selbstverständlich. Wie schnell möchten wir an einem anderen Platz stehen und eine andere Aufgabe haben, die nach unserer Meinung vielleicht mehr Beachtung findet als die uns zugewiesene. Jeder Teil, jeder Mauerabschnitt war versorgt und wichtig. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, die einzelnen Abschnitte waren begrenzt. Sie wussten, für das bin ich zuständig und nicht für das von dem, der neben mir baut. Und ich brauche auch nicht in dem seinen Mauerabschnitt hineinreden und denken, ich wüsste es besser. Vielleicht lesen Sie sich gerade zu Hause dieses ganze Kapitel einmal durch. Und dann werden Sie merken, dass auch keiner von Ihnen im Alleingang baute. Ich habe absichtlich nicht das Ganze gelesen, weil da sind so tolle Namen drin, richtige Zungenbrecher. Das überlasse ich Ihnen für zu Hause. Aber ich denke, man kriegt ja auch aus den kurzen Versen schon einen Eindruck. Vers 20 möchte ich noch hervorheben. Da heißt: Nach Eser baute Baruch eifrig einen weiten Mauerabschnitt aus. In Gute Nachricht heißt es: mit ganzem Einsatz. Dieser Baruch ist aufgefallen, dass man von ihm sagen konnte, da ist einer, der arbeitet mit ganzem Eifer an seinem Platz. Und jetzt ist mir es immer wichtig, dass wir solche Texte auch für uns lesen. Nicht nur als geschichtliche Ereignisse von damals, sondern uns auch immer fragen, was lernen wir denn daraus? Was können wir für uns daraus lernen? Und vielleicht ist für den einen oder anderen unter uns wichtig zu erkennen, mein Stück Mauer ist wichtig, aber es ist noch nicht das Ganze. Mein Stück Mauer ist wichtig, aber es ist noch nicht das Ganze. Und vielleicht auch, es ist nicht das Wichtigste. Ich darf den Blick auf das Ganze nicht verlieren. Das ist das Entscheidende. Und ich brauche den anderen neben mir. Er ist mir Ergänzung und Bereicherung. Im Grunde wissen wir das alles. Es sind keine Neuigkeiten, die ich Ihnen hier sage. Aber es ist mir für mich und für uns alle noch einmal so ein Herzensanliegen geworden, dass wir es auch in unserem Alltag leben, was wir wissen. Und eine Frage, die sich mir anhand dieses Textes auch noch gestellt hat: Haben wir den uns von Gott zugewiesenen Platz auch angenommen? Haben wir ein Ja dafür? Auffallend ist, wie gut die verschiedenen Bauleute zusammenarbeiteten und sich gegenseitig unterstützten. Denn die Nahtstellen mussten stimmen. Die Verzahnung der Steine musste passen. Da konnten ja keine Lücken oder Löcher dazwischen sein. Das musste passen. Und so ging es, dass die Stadtmauer von Tag zu Tag wuchs. Und immer wieder lesen wir auch von Bauleuten, die ein zweites Stück an der Mauer bauten. Vielleicht waren die geschickter, vielleicht waren sie tüchtiger, Vielleicht waren sie auch schneller als die anderen oder hatten mehr Kraft. Unser Text sagt uns nichts dazu. Aber ich dachte, es ist gut, dass es auch solche Leute gibt. An unserer Unterschiedlichkeit haben wir allerdings im Alltag am meisten zu tragen und am meisten zu lernen. Da ist einer kerngesund und hat noch Kraft und Energie. Und ich muss feststellen, dass ich ständig mit meiner kleinen Kraft zu kämpfen habe und mit meinen Grenzen und würde doch so gerne auch noch mehr tun. Und da ist der eine flink und geschickt und der andere, muss ich eingestehen, ich habe zwei linke Hände. Und was ist die Folge? Es gilt, Neid und Eifersucht und Vergleichen zu überwinden und sich vielleicht auch jeden Tag neu sagen zu müssen, in mein Stückchen Mauer will ich meine ganze Kraft und meine Liebe einsetzen. Das ist mir zugewiesen und mehr brauche ich auch nicht und mehr braucht es nicht. Von mindestens 6 Arbeitern ist die Rede davon, dass sie ihren Mauerabschnitt oder dass sie denjenigen Mauerabschnitt ausbesserten, der genau gegenüber ihrem Haus lag. Das kann für uns heißen, dass in der nächsten Umgebung unser erster Einsatzort für Gott sein soll. Und das ist manchmal das Schwierigste. Man würde dann vielleicht lieber gerne ans andere Ende von Jerusalem gehen als unserem eigenen Haus gegenüber. Dieser Einsatzort in der Familie, in der Nachbarschaft oder auch in der Hausgemeinschaft, wo man uns gut kennt. Und ich denke, es wäre unrealistisch, wenn wir es verschweigen würden, dass es auf jeder Baustelle auch zu Verletzungen und Reibungen kommen kann. Da ist jetzt zwar in unserem Text noch nicht davon die Rede, aber es ist im Alltag so. Der Mauerbau erstellt hier ein mühseliges und auch ein ausgesprochen angefochtenes Unternehmen dar. Es gab Enttäuschungen, es gab Schwierigkeiten und mit denen musste Nehemia und mit denen mussten auch die Bauleute insgesamt fertig werden. So werden in Vers 5 die Vornehmen von Tekoa genannt. Das war eine Stadt, die lag ungefähr 19 Kilometer von Jerusalem entfernt und von denen heißt es, dass sie sich nicht am Mauerbau beteiligten. Gründe werden nicht genannt. Man könnte vielleicht denken, die Vornehmen wollten sich ihre Hände nicht schmutzig machen und sie konnten am Abend auch gut zusehen, wie die anderen mit Blasen an den Händen und total K.O. nach Hause kamen. Wie gehen wir mit solchen Leuten um? Lassen wir uns von ihnen anstecken. Ludwig Hofacker hat einst gesagt, werdet nur ja keine Herrlein, sondern Ackergäule, die Lasten tragen und sich für keine Mühe zu schade sind. Werdet nur ja keine Herrlein, könnt auch sagen keine Herren, sondern Ackergäule, die Lasten tragen und sich für keine Mühe zu schade sind. Ja, in einer Gemeinde und in einer Gemeinschaft gibt es manche unterschiedlichen Leute, an denen wir mehr oder weniger zu tragen haben. Und davon spricht auch ein Lied, und zwar die Nummer 403 in unserem Liederbuch, Du hast uns als Gemeinde in deinen Dienst gestellt. Und das singen wir, die Strophen 1 und 2 dazu. 403, die Strophen 1 und 2. Doch noch die Strophe 4. 403, die Strophe 4. Ja, von der ersten Enttäuschung haben wir gerade gehört. Das waren die Vornehmen aus Tekoa. Hier nun in Vers 33 bis 38 lesen wir dann von weiteren Schwierigkeiten. Und ich habe ganz bewusst diesen Abschnitt noch dazu genommen. Denn so erleben wir es ja auch in unserem Alltag. Schönes und Schweres liegen oft nah beieinander. Und wo Gott am Werk ist, macht sich immer auch der Widersacher Gottes auf. Vers 33 bis 38 aus Kapitel 3. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe, und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Dreimal taucht in diesen Versen das Wort aber auf. In Vers 33, als aber Sanballat hörte. In Vers 35, aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihm. Und gleich am Anfang von Kapitel 4, als aber Sanballat und Tobia und die Ammoniter und die Aschdoditer es hörten. Diese beiden Feinde, Sanballat und Tobia, kennen wir bereits aus Kapitel 2. Als Sanballat bei seiner Ankunft in Jerusalem ihnen den Brief des Perserkönigs übergab, aus dem der Anlass von Nehemias Kommen hervorging, verdroß es sie sehr. Äußerlich betrachtet bedeuteten diese Feinde eine gewaltige Übermacht gegenüber den Juden. Sanballat, persischer Statthalter von Samaria, Tobia, Statthalter über Ammon, alle miteinander waren sich eins drin in ihrem Kampf gegen die Juden, die Jerusalem und das Land ihrer Väter wieder aufbauen wollen. Sie spotten. Was machen die ohnmächtigen Juden? Schwächlinge sind's doch. Sollen wir sie machen lassen? Werden sie eines Tages opfern und den Bau vollenden? Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn nur ein Fuchs kommt und auf die Mauer springt, wird sie zusammenfallen. Sanballat und seine Gefolgsleute sind voller Kritik und Spott. Sie fühlen sich stark, aber es muss einen wundern. Wenn sie sich so stark fühlen, warum wüteten sie dann überhaupt gegen die angeblich so schwachen Juden? Sprach aus Sanballats Spott nicht bereits Ohnmacht? Wollte er mit seinem Spott den Juden nicht nur die Allmacht ihres Gottes verdunkeln? Ich denke, das ist uns auch bekannt, Spott tut weh. Und halbe Wahrheiten, wie sie hier die Feinde gebrauchen, lähmen, wenn wir auf sie hören. Was würden die Juden tun? Wem würden sie ihr Ohr schenken? Und was machte Nehemia in dieser Situation? Würde er sich von der Verzagtheit seiner Leute anstecken lassen? Nehemia wusste einen Ausweg, er betet. Höre nur, unser Gott, wie wir verachtet sind. Sie haben mit ihren Worten nicht nur uns, sondern in Wirklichkeit dich beleidigt. Und dazu nimmt er jetzt auch seine Landsleute mit. In Kapitel 4, Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott. Und deshalb wird diesen Aber von den Feinden von Nehemia auch ein Aber entgegengesetzt. Und wenn wir wollen, dass Gott eine feurige Mauer um uns bildet, dann ist wichtig, dass wir unser Ohr nicht den Sanballats leihen mit ihren negativen und zersetzenden Reden, sondern unserem Herrn und den feindlichen Argumenten, die auch uns oft begegnen, seine göttliche Kraft entgegensetzen. Der Feind versucht alles, Zweifel und Mutlosigkeit in unsere Herzen zu säen. Nehemia aber wendet sich an den Allmächtigen. Er lässt sich von ihren Worten nicht einschüchtern. Und ein drittes aber finden wir schließlich noch im letzten Vers von Kapitel 4, schon als Vorausschau. Aber weder ich noch meine Brüder verließen die Wache. Nehemia und seine Leute bauen weiter, bis sich die Mauer bis zur halben Höhe schließt. Und damit war ein Teilsieg errungen, zum Ärger des Feindes. Aber Gott möchte nicht nur halbfertige Sachen. Er möchte, dass wir unseren Auftrag, unsere Aufgabe ganz zu Ende führen. Und deshalb wollen auch wir unsere Hände nicht sinken lassen, sondern uns mutig und getrost am Bau des Reiches eindringen und unseren Weg mit Jesus weitergehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für das Vorbild eines Nehemia, der sich nicht auf eine Diskussion mit seinen Feinden einließ, sondern betete. Hilf auch uns, hilf mir, dass wir in unseren Situationen es auch so machen. Danken möchte ich dir auch für das Beispiel, das uns diese Bauleute gaben, für ihre Einsatzfreude und ihre Einsatzbereitschaft. Und was für ein Geschenk ist es, dass du auch uns mit unseren Gaben und mit unserer vielleicht manchmal kleinen Kraft zum Bau deines Reiches gebrauchen willst und unser vielleicht oft kleiner Mauerabschnitt in deinen Augen wichtig und wertvoll sind. So befehlen wir uns dir jetzt an. Danke, dass du mit jedem Einzelnen auch wieder in seinen Alltag gehst und dass diese Woche eine Woche ist vor dir und mit dir. Amen. Noch einmal wollen wir ein Lied singen, und zwar das Lied Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Das ist die Nummer 410. Ja, zum Schluss noch einmal eine herzliche Einladung für den nächsten Sonntag, für den Ostersonntag mit Pfarrer Winrich Schäffbuch. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag noch und vielleicht heute Abend ein Wiedersehen. Dann auch eine gute Woche, eine gute Karwoche. Und ja, wenn man sich nimmer sehen sollte, auch gesegnete Ostern schon vorab. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus.de. www.eitlingen.de.